Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Couch Tomatoes. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe der Couch Tomatoes. Ich habe den Namen unseres Podcasts vergessen, weil wir schon so lange keine neue Folge mehr veröffentlicht haben. Ja, es ist ein Kreuz. Das Privatleben, das Berufsleben, alles spielt uns nicht gerade in die Karten, aber hier sind wir wieder mit einer brandheißen neuen Folge und einer ganz wunderbaren Gästin. Da gibt es sogar eine kleine Vorgeschichte dazu. Unsere heutige Gästin war nämlich schon mal bei uns zu Gast vor geraumer Zeit. Es müsste jetzt knapp über ein Jahr her sein, glaube ich. Leider ist mir damals durch einen Festplattencrash die Aufnahme verloren gegangen und so musste ich schweren Herzens nach einigen Versuchen, da noch was zu retten, diese Aufnahme abschreiben. Aber jetzt sitzen wir nochmal beieinander und wir wiederholen unser Gespräch vom letzten Mal und wir sind, glaube ich, beide um ein paar Erfahrungen reicher geworden und können deswegen vielleicht noch etwas umfassender berichten. Und deswegen sage ich erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Miri.
Hallo, danke schön, dass ich nochmal dabei sein darf und ich klopfe mal auf Holz, dass nichts passiert und wir die Folge dann in geraumer Zeit, in naher Zukunft dann hören können.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht mehr reproduzierbar, der Fehler, der beim letzten Mal, hoffe ich zumindest, dass der nicht mehr reproduzierbar ist, der Fehler, der beim letzten Mal zum Verlust dieser Aufnahme geführt hat. Ja, dann würde ich doch sagen, wir steigen direkt ein. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Wo gehst du hin? Was machst du? Das Übliche.
Ich bin die Miriam, auch Miri genannt. Ihr kennt mich vielleicht von Twitter. Da bin ich unter dem Nick Umschubsengel unterwegs. Auf Instagram findet man mich als Furuha. Und ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Thüringen, habe hier aber nicht studiert, ich bin zum Studieren in den Schwarzwald gezogen. Das war auch ein ganz wichtiger Schritt für meinen Prozess, was Fitness, Ernährung und auch Abnahme angeht. Da komme ich dann später nochmal dazu. Und ich bin Produktdesignerin bei einem Softwareunternehmen. Ja, ich glaube, das sind erstmal so die Key Facts zu mir.
Sehr gut. Wir haben uns ja auch für die Couch Tomatoes auf die Fahnen geschrieben, da möglichst viele und möglichst diverse Stimmen zu bekommen zu verschiedenen Aspekten zum Thema Wohlbefinden, Sporternährung, also alles, was so um den aktiven Lifestyle, wie es so schön heißt, herum so passiert und das Ganze auch so authentisch wie möglich zu halten. Und deswegen frage ich dich gleich mal, Miri, wie ist denn deine sportliche Historie so? Wie bist du zum Sport gekommen? Seit wann machst du aktiv Sport? Was ist so deine Geschichte mit Bewegung?
Okay, da müssen wir in die Urzeiten zurück. Also ich muss sagen, dass ich fast mein ganzes Leben lang übergewichtig war. Ich spreche jetzt auch einfach mal von Übergewicht. Für mich war es immer Übergewicht. Ich weiß, dass viele den Begriff Mehrgewicht auch ein bisschen präferieren. Aber ich war auf jeden Fall übergewichtig. Ich war noch nicht adipos, soweit ich weiß, aber es war schon so, dass mein Gewicht mich sehr belastet hat. Das hat alles eigentlich damit angefangen in der Grundschule, dass ich da stark gemobbt wurde, aus anderen Gründen. Und dann hat das emotionale Essen so ein bisschen begonnen, so als Kind. Dann ist man nach Hause gekommen, man hatte einen blöden Schultag, die Kinder waren alle blöd zu allem und dann war halt das Essen so das, was mir positive Gefühle vermittelt hat, was gegen negative Gefühle geholfen hat. Wenn ich traurig war, habe ich gegessen. Wenn ich wütend war, habe ich gegessen. Wenn mir langweilig war, habe ich gegessen. Es war auch so ein bisschen konditioniert. Beim Filmegucken hat man gegessen. Und ja, dadurch hat sich dann leider ein Übergewicht eingestellt. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, ging dann da das Mobbing los, weil ich natürlich übergewichtig war. Ich war meistens immer die dickste Person im Raum, im Klassenraum. Und ja, um das mal kurz anzureißen, also es war dann so, dass ich auf dem Schulflur hat man mich dann Big Mac gerufen. Man hat Videos von mir gemacht, wie ich die Treppe hochlaufe, ohne dass ich es mitkriege, weil das, weiß ich nicht, witzig aussah, weil die Leute über mich gelacht haben. Und es war immer so, dass ich immer meinen Körper auch versteckt habe. lange Klamotten getragen. Also vor allem für meinen Hintern habe ich mich sehr geschämt, weil der durch Veranlagungen so Richtung, also es ist so ein bisschen, mein Fett lagert sich so da an den Oberschenkeln an, am Po. Und dann habe ich immer lange Sachen getragen, habe mich richtig geschämt dafür. Und ja, das ging eigentlich so weiter. So Klamotten kaufen in Läden war schwieriger. Wenn die XL gepasst hat, war ich gut dran. Sonst halt XXL. Ja, wobei XL, ne? Also ist ja in jedem Laden was anderes. Sag mal, in ein, zwei Läden habe ich was bekommen. In andere konnte ich gar nicht erst reingehen, weil da eine XL mir gar nicht gepasst hat. Und ja, dann war die Schulzeit vorbei. An meinem Gewicht hat sich nicht viel getan. Klar, man hat immer mal ein bisschen versucht, was zu ändern. Ich habe sehr viele süße Sachen getrunken. Also es war so Punica, war so total meins, weil ich habe nichts mit Kohlensäure getrunken, auch kein Wasser mit Kohlensäure. Normales Wasser fand ich auch blöd. Und dann gab es halt immer nur Eistee und Punica. Und wenn man sich da mal die Kalorien anguckt, dann weiß man auch, woher da ein Übergewicht herkommen könnte. Und ja, richtig angefangen, dass ich wahrgenommen habe, also ich war schon immer unzufrieden, aber es war so Schulterzucken, was macht man da jetzt, wenn man übergewichtig ist? Abnehmen hat nicht funktioniert. Ich war auch als Kind bei der Ernährungsberatung, bei irgendwie so Fitnesszeug, hat meine Mutter mich mitgenommen bei so Angeboten von den Krankenkassen, aber es hat alles nichts funktioniert, hat nichts geholfen. Und dann habe ich halt mein Studium begonnen im Schwarzwald und da hat es dann so ein bisschen Klick gemacht. Also da war ich in einer positiveren Umgebung. Ich wurde nicht für mein Äußeres gemobbt, weil da hat das Äußere nicht so gezählt. Und da war es dann eher, dass es auf den Charakter ankam. Und ich hatte dann Freunde, ich hatte Unterstützung. Und dann habe ich endlich mich getraut, da mal anzupacken. Und so 2015 hat es dann so richtig begonnen. Genau, jetzt erstmal so bis dahin. Möchtest du irgendwie eine Zwischenfrage stellen? Ich habe jetzt sehr, sehr monologlastig geredet.
Das passt ja, dafür bist du ja auch hier. Also du hast ja davon berichtet, also unabhängig vom Wording kann man ja sagen, du hast auf jeden Fall mehr Gewicht mit dir rumgetragen, als du für dich persönlich haben wolltest. Und wenn du jetzt heute so zurückblickst, die Stigmatisierung von dicken und fetten Menschen ist ja schon mal ein eigenes Thema auch noch. Das werden wir definitiv auch noch in einer der kommenden Folgen mal aufgreifen, dieses Thema, weil das ja immer noch nach wie vor leider ungebrochen ist, dass dicke und fette Menschen eigentlich quasi nur aufgrund ihres Daseins diskriminiert und übelst angefeindet werden. Wenn du jetzt heute da so zurückblickst auf die Zeit, würdest du sagen, dass du ohne dieses, oder kannst du vielleicht sagen, dass du ohne dieses Mobbing, ohne diesen Druck von außen und dieses ständige Fertiggemachtwerden, hättest du da eine innere Motivation gehabt, was an dir zu ändern? Oder kam das wirklich nur durch die Wahrnehmung, die du jetzt halt in der Schule und im Freundes- und Bekanntenkreis bekommen hast, aufgrund deines Aussehens?
Also erstens ist es ja natürlich so eine gesellschaftliche Sache. Was sieht man für Körperformen in Filmen, in Plakaten? Wie sehen Mitschüler aus? Wie sehen andere Familienmitglieder aus? Das spielt da schon mal mit rein. Aber ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich auch so die Motivation gefunden hätte, beziehungsweise wäre ich ohne die ganze Sache vielleicht auch gar nicht übergewichtig geworden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Übergewicht genauso leistungsfähig war, wie ich es jetzt bin. Also es war halt einfach fett und dass ich mit mir rumgetragen habe, die Treppen hoch, beim Wandern oder so. Es war alles sehr, sehr schrecklich, weil mein Körper einfach nicht so wirklich dafür ausgelegt war. Also ich bin 1,65, ich bin jetzt auch nicht die Größte. Und jedes Gewicht, was ich da mehr geschultert habe, was nicht Muskelmasse war oder weiß ich nicht, sondern einfach wirklich Fett, das war nicht schön, das hat mich behindert, das hat mir auch körperliche Probleme gebracht, Schmerzen gebracht und ich war einfach nicht glücklich und das habe ich wahrscheinlich auch sehr stark, also wenn ich mir Bilder anschaue, sehr stark nach außen getragen. Also ich bewundere jeden, der mit Übergewicht, mit Mehrgewicht wirklich selbstbewusst ist und das leben kann und sich auch so wohlfühlt. Und ich finde, das sieht man den Personen auch sehr stark an, also dass sie da auch wirklich so mit Selbstbewusstsein rangehen. Aber das war einfach nie was für mich, das konnte ich auch nicht, weil ich sag mal so, ich habe mich dafür nicht entschieden, indem ich gesagt habe, ich akzeptiere meinen Körper und jedes Röllchen und ich esse einfach so viel, wie ich möchte, sondern ich wurde da so ein bisschen reingetrieben. Und deshalb wollte ich da natürlich auch ausbrechen.
Aber du hattest schon auch körperliche Probleme dadurch, weil das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor. Das wird ja immer fälschlicherweise als gegeben angenommen, auch gesellschaftlich, dass dicke und fette Menschen automatisch Gesundheitsprobleme haben, was ja nicht der Fall immer ist. Aber du sagst, du hast also schon auch gesundheitlich gemerkt bei dir, dass dich das eingeschränkt hat.
Ja, also wenn ich das verglichen habe, wenn ich eine Treppe hochgegangen bin, habe ich so geschnauft. Ich meine, ich schnaufe heute noch, ne? Aber das war damals ein anderes Level. Also es war so, ich musste dann gucken, dass ich immer mal so Pausen mache, wo ich dann mal so aus dem Fenster da geguckt habe und so getan habe wie, okay, ich brauche jetzt mal noch einen kurzen Moment auf dieser Etage, bevor ich die nächste erklimme. Das war es schon. Dann war ich natürlich sportlich überhaupt nicht leistungsfähig. Es war alles wirklich eine Qual, auch beim Laufen und so. Ich habe das schon sehr stark gemerkt. Beim Orthopäden war ich auch, ach, ich habe auch ein Hohlkreuz und verschiedene Fehlstellungen und so von der Hüfte und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob die direkt durch das Übergewicht kam, aber wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass Übergewicht da nicht wirklich förderlich ist, wenn man sowieso schon ein bisschen Probleme hat mit der Haltung und Wirbelsäule.
Okay. Und hast du dir denn, weil du es gerade angesprochen hast, hast du dir denn dann auch mal Vorbilder gesucht? Weil du hast natürlich recht, wir bekommen einen bestimmten Körpertyp als Ideal vorgesetzt. Heute ja noch viel mehr als früher, zu der Zeit, als zum Beispiel ich groß geworden bin, als das Internet eben noch nicht so riesig war oder teilweise noch gar nicht da war. Mittlerweile findet man ja an allen Ecken und Enden in den sozialen Netzwerken optimale, optimierte Körper, optimierte Menschen, die vorgaukeln, etwas zu sein, was sie nicht sind. Hast du dir damals dann auch da Vorbilder gesucht? Und hat dich das irgendwie motiviert oder angetrieben, da irgendwas zu tun?
Also nicht direkt. Und damals, also ich hatte auch relativ spät erst Internet und damals war das ja auch noch gar nicht so mit der Body Positivity Bewegung. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute zu dieser Zeit übergewichtig wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch meinen Körper repräsentiert finden im Internet, auf Social Media, auf Instagram. Dann würde ich da auch Influencer sehen, die mit ihrem Übergewicht leben und, wie ich schon erzählt habe, so selbstbewusst auftreten. Das hätte mir vielleicht geholfen, um mich zu akzeptieren. Und dann hätte ich ja immer noch den Weg gehen können, das Übergewicht zu verlieren. Aber so war es halt, dass ich sehr viel mit Selbsthass in Filmen und Serien, da gab es vielleicht mal irgendwie eine dicke, lustige und dann habe ich mich versucht, ein bisschen mit der Person zu identifizieren, weil die anderen haben überhaupt nicht darauf gepasst, auf meine Körperform. Und aber jetzt wirklich jemanden als Vorbild würde ich nicht sagen, aber 2015 hat es so ein bisschen Klick gemacht, weil ich mir ein Buch gekauft habe, das ich online irgendwie empfohlen bekommen habe, nämlich Fettlogik überwinden von der Dr. Nadja Herrmann. Ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber das war sowas, das hat mir ein bisschen, das Buch hat mir in den Arsch getreten, weil da werden ganz viele Fettlogiken, also bei mir waren es hauptsächlich Ausreden, die ich benutzt habe, warum ich denn so dick bin. Ja, das sind Veranlagungen, ich habe dicke Knochen und das geht nicht. Und wenn ich zu wenig esse, dann komme ich in den Hungermodus und alles Mögliche, was man sich dann irgendwie so ein bisschen innerlich dann so als Ausrede vorschiebt, um halt nichts an der Situation ändern zu müssen. Und das hat mir wirklich so die Augen geöffnet. Und dann habe ich mich so ein bisschen hinterfragt und in was für einen depressiven Trott ich da gekommen bin und einfach mit meinem Körper, ich mochte meinen Körper nicht, ich wollte aber auch nichts an ihm ändern, weil das war sehr viel Arbeit und wer das kennt mit dem Abnehmen beziehungsweise Muskelmasse aufbauen oder generell etwas am Körper zu ändern, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Und das habe ich auch nie wirklich verstanden. Und wenn sich nach 2 Wochen nichts getan hat, obwohl ich 2 Wochen lang immer Wasser getrunken habe statt Punika, na, dann habe ich es wieder gelassen und wieder so weitergemacht wie sonst. Ja, genau. Also in dem Buch, da geht es um diese Dr. Nadja Herrmann, die auch sehr viel Gewicht verloren hat, allerdings gemeinsam mit einem Arzt, also die hat sehr, sehr wenige Kalorien zu sich genommen pro Tag. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wie viele, aber das ist auf jeden Fall nicht gesund. Aber sie hat das halt zusammen mit einem Arzt und wurde da überwacht und war wöchentlich irgendwie Bluttests und man hat sie da beobachtet. Also kann man ja von halten, was man will. Aber was sie gemacht hat, war Kalorien zählen. Und das ist das, womit ich abgenommen habe. Also am Anfang war es gar nicht so wirklich der Sport, sondern wirklich das, ich schaue, was ich esse, wie viele Kalorien das hat und entscheide dann danach, ob ich es esse oder nicht esse, ob es in meine Bilanz vom Tag passt oder nicht und stopfe nicht mehr alles einfach in mich rein. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfolge erzielt, weil es ist nun einfach mal so, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, nimmt man ab. Also es kommt darauf an, wie hoch diese Differenz ist, wie schnell man abnimmt. Und am Anfang ist es auch sehr viel Wasser, Wassereinlagerung. Aber auf lange Sicht wird man damit, soweit ich weiß, auf jeden Fall abnehmen mit diesem Kaloriendefizit. Und so habe ich auch erstmal ein Großteil von meinem Gewicht verloren. Also ich habe mit 86 Kilo gestartet. Mein niedrigstes Gewicht waren 56 Kilo. Ich will nicht sagen, wie viel ich aktuell wiege, auch aus Vergleichsgründen. Aber auch, um das jetzt hier zu sagen, ich war auch nie untergewichtig. Aber ich habe 2020 die Diagnose bekommen, dass ich eine atypische Anorexie nervosa habe. Und bin immer noch in Therapie, auch wegen anderen Dingen. Aber das ist auch so ein großer Punkt, den wir da aktuell immer noch behandeln im Jahre 2022.
Ich glaube halt, also mein Problem, was ich mit dieser Art von Büchern habe, ich habe die ja auch viel, also ich habe viel Erfahrung gesammelt mit diesen Büchern, mit diesen Motivationsbüchern. Damit kommst du, wenn du dich mit Sport beschäftigst, zwangsläufig irgendwann, glaube ich, mal in Berührung oder die meisten zumindest, weil die Bücher natürlich je nachdem, es gibt ja auch diese Fitness-Päpste, diese selbst ausgerufenen Eiweiß-Diät und so weiter, war ja vor, ich glaube, 15 oder 20 Jahren mal der riesengroße Scheiß irgendwie auch. Und alle haben gesagt, hier, du musst nur noch Eiweiß essen und die bösen Carbs und was weiß ich. Und die Bücher machen ja immer mal die Runde. Und was mein Hauptproblem ist mit dieser Art von Büchern, ist immer, dass die oftmals einen bestimmten Weg als den goldrichtigen darstellen. Das ist halt hauptsächlich bei diesen Ernährungsbüchern das Problem, ne? Die dann sagen, hier, Eiweiß ist der Schlüssel zu allem, damit heilst du Krebs und was weiß ich noch. Und also wirklich teilweise auch echte falsche, also Falschaussagen, die da getätigt werden. Und das andere Problem bei diesen Abnehmbüchern, finde ich, ist halt immer, dass sie mit Schuld arbeiten. Und das hat bei mir auch immer früher, als ich eben mit meinem Gewicht gekämpft habe, hat das bei mir, wenn ich sowas gelesen habe, das habe ich natürlich auch probiert, hat es immer mehr so ein Schuldgefühl ausgelöst. So nach dem Motto, du bist jetzt schuld, dass du dich jetzt da hier rein manövriert hast und eigentlich sagen wir als Gesellschaft, ist es richtiger, anders auszusehen. Und du musst jetzt alles dafür tun und du bist jetzt in der Hohlschuld sozusagen, dich zu verändern, damit du in unser Bild passt. Und so ist es ja leider teilweise heute noch, dass dann gesagt wird hier, wenn du dick oder fett bist, dann passt du einfach nicht in diese Welt und dann hast du gefälligst alles daran zu setzen, das zu ändern. Und wenn du dann was änderst, dann wirst du trotzdem noch fertig gemacht, weil guck mal hier, der Fette oder die Fette, wie sie versucht, Sport zu machen, so ungefähr, ne? Und wenn du aber nichts dran änderst, machen wir dich deswegen wieder fertig. Also du hast als dicker Mensch in der Gesellschaft eigentlich immer verloren. Und mich haben solche Bücher dann immer so ein bisschen eher abgeschreckt, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendeinem Ideal genügen und dieses Buch will mich da quasi dazu drängen, ohne dass ich jetzt aber eigentlich eine innere Motivation da drin verspüre. Aber du hast gesagt, dich hat es motiviert und du hast dann dadurch was an dir geändert. Und wie war das dann für dich, als du dich verändert hast, auch optisch? Hast du dann auch gemerkt, dass du anders wahrgenommen worden bist? Wie hat sich das Verhalten dir gegenüber in der Schule oder bei Freunden und so weiter geändert?
Also abgenommen habe ich ja so ab 2015 hat es dann angefangen, so richtig zu purzeln, so kiloweise. Und ich muss sagen, das habe ich neulich auch, ich war auch in der Tagesklinik und da war das auch unter anderem ein Thema. Und als wir dann näher darüber gesprochen haben, habe ich das erste Mal wirklich wahrgenommen, dass ich darauf konditioniert wurde, je dünner ich bin, desto besser bin ich. Je mehr ich abnehme, desto besser bin ich. Nämlich, also das ist unglaublich, wie sehr sich die Wahrnehmung mir bezüglich geändert hat. Plötzlich war das andere Geschlecht an mir interessiert. Plötzlich wurde ich anders wahrgenommen. Ich musste nicht mehr Angst haben, dass wenn ich an der Gruppe Heranwachsender vorbeigehe, dass die über mich lachen, weil das, ich wurde da, also ich bin dann sozusagen mit allen Menschen da auf der Straße so ein bisschen in so eine Masse wie nennt man das, so ein bisschen, ich weiß nur, wie man das auf Englisch sagt, so I blended in. So, also
ja,
ich,
du gehörst dann dazu, du fällst nicht mehr auf.
Ja, ich falle nicht mehr auf, man hat keinen Grund mehr über mich zu lachen. So. Und das war eine sehr, sehr große Erleichterung, also diese Angst einfach loszuwerden und gleichzeitig auch diese positive Rückmeldung zu bekommen. Also klar, die kam auch von außen, aber auch von innen. Also ich war leistungsfähiger. Es war, also der Sommer war keine Qual mehr. Ich konnte in Läden gehen und Sachen haben mir gepasst. Teilweise konnte ich eine Größe kleiner nehmen oder manchmal war sogar meine Größe gar nicht mehr da. Und aber es hätte sie gegeben so. Also das war ein ganz, ganz krasses Gefühl. Also ich hatte mir das hier auch nochmal aufgeschrieben. Ich bin leistungsfähiger, wie du auch gesagt hast, akzeptierter in der Gesellschaft. Meine Körperform ist mehr vertreten in Läden. Ich fühle mich aber auch wohl. Also ich muss wirklich sagen, dass ich ein Mensch bin. Ich fühle mich mit weniger Gewicht wohl. Weil ich, klar, man könnte jetzt darüber debattieren, wie sehr mir das so ein bisschen indoktriniert wurde durch die Gesellschaft, aber ich finde auch schlanke oder muskulösere Körperformen finde ich sehr anziehend, sehr attraktiv, die sprechen mich an und klar finde ich auch übergewichtige oder adipose Menschen schön, aber es ist keine Schönheit, die ich für mich selber wollen würde, also ich kann es akzeptieren und ich kann es auch schön finden und wenn die Person es möchte, gebe ich da auch Komplimente und aber für mich selber wäre es halt einfach nichts. Ja, also es ist krass, wie sich da einfach alles geändert hat und auch bei Arztbesuchen oder so, dann war das Thema nicht mehr irgendwie, ja, das ist ihr Gewicht, was zu dem und dem führt, sondern manchmal ist es jetzt, dass ich mich vegetarisch ernähre oder so. Also es ist nicht mehr mein Gewicht, auf das die Ärzte dann sofort sich zielen, sondern es ist dann irgendwie was anderes. Können wir jetzt nochmal drüber sprechen, wie positiv das ist, aber irgendwie, ich habe in allen Lebenslagen gemerkt, dass es besser für mich ist, ja.
Ich würde da gerne noch mal ganz kurz dabei bleiben, weil alles das, was du jetzt angesprochen hast, das sind ja alles wirklich untrügliche Anzeichen dafür, wie unsere Gesellschaft mit Menschen umgeht, die nicht in ihr Bild passen. Die werden an den Rand gedrängt, es gibt keine Klamotten mehr, wie du sagst, was ja absolut richtig ist. Es gibt halt nur noch wirklich eine sehr begrenzte Auswahl an teilweise auch fragwürdigen Schnitten und so weiter, wenn jemand, der eben mehrgewichtig ist oder der halt einfach dick oder fettleibig ist, wenn der versucht, sich ansprechend für seinen eigenen Stil zu kleiden. Diese Mobbing-Geschichten, die du angesprochen hast, dass du an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigehst und die irgendwelche Sprüche drücken oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die tragen natürlich dazu bei, dass jemand, der sich dann so verändert wie du, das ist ja völlig legitim, jeder darf sich so, wie soll ich sagen, jeder darf mit seinem Körper das tun, was er für richtig hält. Und du hast für dich entschieden, dass es für dich nicht richtig ist, so wie du in dem Moment aussahst und wie du dich gefühlt hast und du hast was dran verändert. Und das ist auch absolut okay und absolut in Ordnung. Und da kann und darf niemand anders drüber entscheiden. Und die Frage, inwieweit das aus dir selber kam und inwieweit es einfach von außen kam, weil die Leute halt anders auf dich reagiert haben. Und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Das ist natürlich ein unfassbar tolles Gefühl, wenn du dein ganzes Leben lang wegen irgendetwas fertig gemacht worden bist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe damals teilweise Tage danach bewertet, wie oft oder wie selten Leute zu mir gesagt haben, dass ich fett bin oder irgendwelche Sprüche gebracht haben. Wenn ich mal einen Tag überstanden habe, wo vielleicht nur einer was gesagt hat, dann war das ein guter Tag. Und wenn ich halt mal an einem Tag die Zielscheibe war, dann war es ein beschissener Tag sozusagen. Und danach habe ich damals meine Tage bewertet, ob die gut waren oder eben nicht gut. Und das ist ja auch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da einfach, dass du einfach nicht so existieren darfst, wie du bist, weil die Gesellschaft sagt, nein, das gehört sich so nicht. Und das finde ich so furchtbar daran. Wenn du selber entscheidest, was zu ändern, dann ist es ja eine Sache. Aber wenn du eigentlich mit dir zufrieden wärst und du änderst nur deswegen was, weil die Leute dich fertig machen und weil du einfach merkst, du kommst nicht an. Das Thema mit dem Arzt, was du angesprochen hast, ist ja ein ganz großes. Ne? Wenn du als dicker oder fetter Mensch zum Arzt gehst, ist alles, was du hast, immer aufs Gewicht zurück. zurückzuführen. Und wenn du sagst, irgendwie, ich habe mir den Finger verstaucht, ja, das hätten sie aber nicht, wenn sie jetzt 20 Kilo weniger wiegen würden. Und das sind alles so Themen, ja, ich kenne das ja, wie gesagt, auch von mir früher. Und das sind alles so Themen, die natürlich dann auch dazu führen, dass jemand sagt, ich will mich natürlich ändern. Und ich glaube, man kann da auch gar nicht so richtig differenzieren zwischen, das kommt jetzt wirklich aus dem tiefsten Inneren von mir und das kommt jetzt einfach nur deswegen, weil die Leute halt so zu mir sind und weil ich halt möchte, wie du gesagt hast, ich möchte nicht mehr auffallen, ich möchte als in dicken Anführungsstrichen normal wahrgenommen werden, ich möchte nicht mehr der oder die Dicke oder Fette sein, ne?
Also man muss aber auch beachten, auch jetzt alle, die das jetzt hören, ich komme ja aus einem Standpunkt, ich habe mich ja nicht bewusst dafür entschieden, übergewichtig zu sein. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich zelebriere jetzt einfach das Essen, ich habe da Spaß dran und ich mag meinen Körper mit allen Fältchen und Röllchen und allen weichen Stellen, sondern ich wurde dazu auch ein bisschen getrieben durch dieses Mobbing und durch dieses emotionales Essen. Und emotionales Essen ist halt eine ungesunde Coping-Strategie. Also es zerstört einfach das Bewusstsein, was man zu Lebensmitteln eigentlich haben soll, das gesunde Bewusstsein, ich nehme Lebensmittel auf, damit ich funktionieren kann, damit es mir gut geht, damit es meinem Körper gut geht und ich gönne mir mal hier und da was, aber es war halt wirklich, ich habe damit versucht, Emotionen zu beseitigen, zu besiegen und zu bekämpfen, die ich eigentlich ganz anders hätte angehen müssen. Also wahrscheinlich hätte ich schon viel, viel eher eine Therapie gebraucht, aber das Essen war halt für mich da in dem Sinne die Therapie. Und es war nicht, dass ich jetzt aus einem, sagen wir mal, gesunden Standpunkt kam, sondern da war schon irgendwie ein Knacks. Und es war nie, dass ich das von mir aus gewollt hatte, sondern es war, ich bin da irgendwie reingerutscht. Deshalb, also ich, vor dieser Mobbing-Sache war ich auch normalgewichtig, also halt ein normales Kind, ein bisschen Babyspeck, ganz normal, alles in Ordnung, alles gesund. Und dann hat das halt so angefangen und dann bin ich halt ein bisschen abgerutscht. Und klar, meine Eltern haben mir da nicht wirklich einen Riegel vorgeschoben, weil was machst du, wenn dein Kind weinend nach Hause kommt und dann fragt es dich, ob es hier noch 3 Kinderpingui essen darf oder das und das, dann wirst du meistens nicht sagen, nein, du kriegst es jetzt nicht, heul alleine in deiner Ecke oder so, sondern ist es, na klar, und möchtest du noch das essen und können wir dir da noch was geben oder wenn man unterwegs ist, dann wird da ein Eis gekauft oder dort ein Eis gekauft, weil klar, ich habe mich drüber gefreut, das waren so Glücksmomente und ich liebe, also das muss ich jetzt auch sagen, ich liebe immer noch Essen. Also ich bin wirklich, wirklich, ich liebe Essen. Also Essen ist wirklich eine Leidenschaft von mir, auch das Kochen und Backen und ich liebe Essen immer noch. Und das ist halt so ein bisschen, auch das, was meine Therapeutin meinte, das ist so ein bisschen paradox, dass ich diese Essstörung habe und dieses kaputte Verhältnis zu Essen, aber dass ich zeitgleich Essen so sehr liebe, dass ich nie in eine wirkliche, in diese, sagen wir mal, diese andere Art von Anorexie reingerutscht bin, weil die Sache an dieser atypischen Anorexie, um das jetzt mal zu erklären, ist, dass du nicht im Untergewicht bist, sondern Leute, die an atypischer Anorexie leiden, sind meistens normalgewichtig beziehungsweise sogar leicht im Übergewicht und haben trotzdem Magersucht, eine Anorexie. Und das wird aber so selten erkannt, weil, keine Ahnung, wenn mich Leute angucken, dann sagen, wie, du hast Anorexie und übergibst du dich? Und jetzt hier nochmal Triggerwarnung. Ich glaube aber, das packst du bestimmt auch in die Beschreibung. Also ich übergebe mich nicht. So hat es bei mir nie funktioniert. Aber trotzdem, ich weiß nicht, das ist halt auch so, man hat so ein Bild von Magersucht und Fettleibigkeit, aber es ist so breit gefächert, auch Richtung Binge-Eating und wie gesagt, dieses emotionale Essen, das ist, Essstörungen sind so breit gefächert und oftmals sieht man das den Personen einfach nicht an und das ist auch ein bisschen das Gefährliche, weil das dann zu spät erkannt wird und auch zu spät behandelt wird, also dass es dann schwerer ist, da aus diesem Teufelskreis wieder rauszubrechen.
Du hast ja vorhin auch angesprochen, und das ist ja auch ganz wichtig und richtig, dass man Gewicht aufbauen bzw. verlieren nur über ein Defizit bzw. über ein kalorisches Plus erreichen kann. Das ist eine ganz einfache Wissenschaft, auch wenn einem da viele InfluencerInnen, / Fitnessgurus was anderes erzählen wollen. Es ist ja wirklich so, wenn du mehr Kalorien verbrennst, als du zu dir nimmst, dann nimmst du ab. Und wenn du eben in die andere Richtung gehst, wenn du mehr Kalorien aufnimmst, als du abbaust, dann wirst du zunehmen. Und das ist ja wirklich mit Kalorien zählen, was auch wieder eine gefährliche Sache ist, aber mit dem Zählen von Kalorien, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel nehme ich denn überhaupt auf? Das fehlt ja vielen auch schon. Das ist ja meistens der erste Schritt und das ist ja auch oft der Beginn, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das eine gewisse Zeit gemacht, ich weiß ungefähr, was so meine täglichen Lebensmittel an Kalorien haben und jetzt muss ich die nicht mehr zählen, jetzt weiß ich, okay, wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann hat er so und so viel Kalorien und das und das. Und wenn ich jetzt das esse, dann hat es so und so viel. Und man isst ja in der Regel trotzdem hauptsächlich immer die gleichen Grundlebensmittel, sage ich jetzt mal, ne? Obst und so weiter. Das variiert ja kaum. Und als du das dann erkannt hast, diese Geschichte mit dem, okay, ich weiß jetzt, wie viel ich aufnehme und ich weiß jetzt, was ich tun muss, ist dir das dann dadurch leichter gefallen? Hast du dann ein Gefühl von Kontrolle gehabt im positiven Sinn, dass du jetzt weißt, okay, ich weiß jetzt mehr, was in meinen Körper reingeht und ich weiß, wie ich das, in welche Richtung ich das steuern kann für den gewünschten Effekt? Oder hast du dich dann irgendwie auch vielleicht mal unter Druck gesetzt gefühlt davon, im Sinne von, jetzt habe ich mein, in Anführungszeichen, Soll erreicht oder noch nicht erreicht, was mache ich jetzt?
Also bei mir funktioniert sehr, sehr viel über Kontrolle. Also so generell auch, was meine psychischen Krankheiten angeht. Viel ist mit dem Bedürfnis danach, Sicherheit zu haben und Kontrolle. Und deshalb ist auch dieses Kalorienzählen auch was, wovon ich nicht wegkomme. Also ich zähle immer noch Kalorien, einfach weil dieses angepriesene, intuitive Essen bei mir nicht funktioniert. Weil da ist bei mir schon sehr, sehr früh sehr viel kaputt gegangen und ich kann sehr, sehr viel essen. Egal, ob ich Hunger habe und manchmal auch egal, ob ich Appetit habe. Wenn da 3 Stück Kuchen stehen und ich möchte jedes probieren, dann werde ich jedes essen. Und da passt auch immer noch mehr rein. Nach dem Hauptgang kann ich immer noch was Süßes zum Abschluss essen. Oder die Chipstüte kann ich auch alleine leeren. Und es gibt kein, okay, das ist jetzt genug, ich mache sie jetzt zu. Also das ist etwas, an dem ich noch sehr stark arbeite. Aber das Kalorienzählen hat mir sehr, sehr viel geholfen am Anfang. Also einfach mal so logisch zu verstehen, möchte ich jetzt 2 Snickers-Riegel essen oder möchte ich eine volle Schüssel mit Nudeln und Soße essen? Und also du weißt ja wahrscheinlich, wie man sich nach 2 Snickers-Riegeln fühlt und wie man sich nach einer ordentlichen Mahlzeit fühlt. So, also man fühlt sich ganz anders, man hat mehr Energie. Und einfach zu verstehen, was ich da damals alles in mich reingegessen habe, wie ich immer im Überschuss war, das war erschreckend zu sehen. Und ich muss auch sagen, dass ich am Anfang von diesem Abnahmeprozess auch zu wenig gegessen habe. Also ich habe immer damals so 1200 Kalorien zu mir genommen. Das ist nicht viel. Also egal, wie ich mich bewegt hatte an dem Tag oder ob ich Sport gemacht hatte dann später an dem Tag, ich habe immer so ungefähr 1200 gegessen. Und das ist eigentlich, es ist zu wenig. So, es ist einfach zu wenig. Also damit funktioniert man nicht so gut. Außer man hat jetzt irgendwie 2-3 Tage vorher mehr gegessen und an dem Tag hat man einfach nicht mehr Appetit. Aber ich hatte eigentlich immer Hunger. Und wenn ich wusste, okay, wir gehen abends essen, das ist nichts, was ich mir verboten habe, aber ich habe dann gesagt, okay, dann esse ich halt den ganzen Tag über nichts. Und aber den ganzen Tag über war ich ja schon irgendwie unterwegs. Ich war in der Uni, ich habe noch was mit Freunden gemacht und es war schon so, dass mir teilweise mein Kreislauf gesagt hat, hey, dir wird jetzt krass schwindelig, weil du hast krass wenig gegessen und getrunken. Und das war auf gar keinen Fall gesund. Klar mache ich das heute auch noch, wenn ich weiß, okay, ich gehe abends groß essen, dann esse ich kein großes Mittagessen und kein großes Frühstück, aber ich glaube, das ist normal, weil man geht ja dann ins Restaurant und man will ja auch das essen können und nicht sagen, oh, ich bin voll, aber wir gehen jetzt trotzdem. Also ich weiß das mit den Kalorien, ich kann es dir meistens dann auch sagen, wie viel etwas hat, aber wenn ich das nicht zähle, wenn ich das nicht aufschreibe, dann kann ich da auch sehr schnell wieder die Kontrolle verlieren und wieder in eine Spirale rutschen. Deshalb zähle ich aktuell. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich jetzt aktuell nicht mehr wirklich abnehmen möchte, sondern ich möchte Muskeln aufbauen, esse ich auch mehr. Und das tut meinem Körper sehr, sehr gut. Und mittlerweile schaue ich auch, was ich esse. Ich bin total jetzt auf dem Eiweißtrip, auch weil ich ja Muskeln aufbauen möchte und weil Eiweiß einfach satt macht. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich da eine Mahlzeit habe und da habe ich 40 Gramm Eiweiß drin oder so, dann bin ich einfach befriedigt und satt, als wenn ich jetzt einfach nur so, sagen wir mal, so leere Kalorien esse, irgendwie was richtig Fettiges oder so, dann hat man sehr schnell wieder Hunger. Aber wenn man dann irgendwie Eiweiß und am Ende noch Gemüse und dann vielleicht danach noch ein Obst, Apfel oder so, dann fühle ich mich auch viel, viel besser. Und auf der Schiene bin ich gerade, aber das möchte ich auch nochmal sagen, wenn man Kalorien zählt, alles schön und gut, aber man muss echt aufpassen. Also es geht eigentlich eher darum, dass man weiß, also nicht, dass man jetzt mikroskopisch alles abzählen muss, sondern dass man weiß, okay, diese drei Löffel, die ich da gerade aus dem Nutella-Glas gelöffelt habe, die sollte ich vielleicht doch tracken. Weil wenn nicht, dann sind das schon sehr, sehr viele Kalorien. Einfach sich so ein bisschen bewusst werden, was man seinem Körper dazu führt, auch aus gesundheitlicher Sicht. Und ja, deshalb sollte man da wirklich aufpassen. Aber es hat mir geholfen. Und wenn mich dann jemand fragt, wie ich abgenommen habe, dann sage ich das auch immer ganz ehrlich und sage auch, dass das für mich die beste und schnellste Variante ist, weil so lange, wie du für einen Keks strampeln musst, dass du den wieder abtrainiert hast, das kann es ja auch nicht sein. Deshalb sollte man da ein bisschen an der Ernährung, wenn man das möchte, ansetzen. Und dann sage ich aber auch, dass es auch sehr gefährlich werden kann und dass man da aufpassen sollte. Auch mit dem täglichen Wiegen, das habe ich nämlich früher auch gemacht.
Ja, Wiegen ist ja nochmal so ein Kapitel für sich auch, ne? Aber ja, grundsätzlich glaube ich, also du hast für dich auf jeden Fall erkannt und das finde ich auch sehr gut und das merkt man dir, finde ich, auch an, wenn man dich liest auf den sozialen Netzwerken oder wenn ich jetzt, wie wir auch jetzt im Vorgespräch ja auch uns miteinander unterhalten haben, ich glaube, du hast da auch für dich wirklich einen optimalen Weg gefunden. Du wirkst sehr, sehr bewusst auch, was deinen eigenen Umgang mit dem ganzen Thema angeht, finde ich. Du wirkst auch sehr positiv und du hast auch, und das finde ich immer am allerwichtigsten, nach wie vor den Spaß am Essen. Und das ist ja auch mit einer diagnostizierten Essstörung nicht selbstverständlich. Und ich denke auch, die wenigsten Leute haben ein wirklich gesundes Verhältnis zum Essen in die eine oder andere Richtung. Und das ist halt einfach das, was von außen kommt. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass das ein hauptsächliches Thema ist, was uns als Gesellschaft halt angeht, weil du halt eben bestimmte Sachen vorgelebt bekommst. Und wenn dieses Stigma, was da eben auf bestimmten Dingen lastet, eben wie zum Beispiel auf bestimmten Nahrungsmitteln, Zucker, Kohlenhydrate oder sowas, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es viel einfacher, ein gesundes Verhältnis zur Ernährung aufzubauen. Und ich glaube, dann würden halt auch viele Probleme so gar nicht bestehen. Weil du hattest ja vorhin angesprochen, du hast dich jetzt nicht dafür entschieden, ein bestimmtes Gewicht zu haben. Und ich glaube, das machen ja auch die wenigsten. Das hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum Menschen leichter sind, schwerer sind, größer sind, kleiner sind. Das kann ja hundertfach verschiedene Ursachen haben. Und ich finde halt einfach wichtig, dass Menschen einfach akzeptiert werden als Menschen, egal wie sie aussehen. Und wenn sie dann für sich, wie du es eben getan hast, die Entscheidung treffen, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte was ändern, dann sollte das völlig okay sein und sollte aber auch nichts über den Wert dieses Menschen in der Gesellschaft aussagen, ob dieser Mensch sich jetzt verändern möchte oder nicht. Und im Moment haben wir ja das genaue Gegenteil. Und dieses Streben in die Richtung, ich möchte halt einfach mehr akzeptiert werden, ich möchte nicht mehr auffallen, wenn ich irgendwo hingehe, das ist ja auch komplett natürlich, weil wer hat Spaß daran rauszugehen und ständig irgendwie blöde Sprüche zu bekommen? Da gibt es ja niemanden, der sagt, oh ja, nee, das motiviert mich dann und da habe ich dann Bock drauf. Also ich kenne zumindest niemanden, der das sagen würde. Und von daher glaube ich, ein gesunder Umgang mit dem eigenen Körper ist sehr, sehr wichtig. Aber auch wir als Gesellschaft müssen halt an uns arbeiten und müssen an unserer Wahrnehmung arbeiten und müssen vor allem daran arbeiten, dass eben Menschen aller Körperformen irgendwo akzeptiert werden. Und wer für sich entscheidet, so auszusehen, wie er aussieht und sich damit wohlzufühlen, der sollte halt trotzdem nicht irgendwie Angst haben, auf die Straße zu gehen. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht lösen, dieses Thema. Um mal zum Sport überzuleiten.
Sag
ruhig, wenn du noch was dazu sagen
willst. Ja, ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen was zum Selbstbild sagen.
Natürlich.
Also ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt klinge hier, aber ich bin noch weit davon entfernt, wirklich absolute Selbstliebe für mich zu empfinden. Also ich habe sehr, sehr viele gute Tage. Die sind auch deutlich mehr geworden, auch seit ich in Therapie bin, seit ich mich mehr mit mir, meiner Gefühlswelt und so auseinandersetze. Aber ich habe hier gerade, die haben wir in der Tagesklinik angefertigt, das sind so ein paar Kärtchen, die ich dann auch noch in die Wohnung hängen will. Und vielleicht kann ich dir mal so ein paar Sachen vorlesen, die da draufstehen. Zum Beispiel, dein Körper bestimmt nicht deinen Selbstwert. Oder jeder hat schlechte und gute Tage. Also egal, wie viel man wiegt, egal, wie man aussieht, jeder, also selbst die Fitness-Influencerin von Instagram, die hat genauso schlechte Tage wie ich und die hat genauso gute Tage wie ich. Und es ist halt, das ist nicht der Körper, der, also das, ich ja, ich glaube, man weiß, was ich sagen möchte. Oder ich bin mehr als mein Körper. Und dass ich auch freundlich zu mir sein darf. Also, dass ich auch Tage haben darf, wo ich mehr esse. Wo ich mehr esse, als ich vielleicht verbraucht habe. Und vielleicht, weil es mir nicht gut ging. Vielleicht, weil ich das gebraucht habe. Weil ich einen schönen Tag mit Freunden hatte. Und weil ich nicht verzichten wollte. Und das zu akzeptieren, das ist so, so schwer. Und ich glaube, jeder von meinen Freunden kennt das wahrscheinlich, dass ich dann so frage, so sag mal, denkst du, sehe ich heute dick aus? Denkst du, ich bin irgendwie dick geworden oder so? Weil ich so eine Angst davor habe, dass ich wieder in alte Muster zurückverfalle, dass ich wieder wieder so unter meinen Stein krabbel und mich wieder so verschließe und nicht mehr so offen bin und auch nicht mehr diese Ausstrahlung habe, weil ich mich und meinen Körper nicht mag. Deshalb stelle ich auch immer so abstruse Fragen oder ich gucke mich im Spiegel an und manchmal habe ich immer noch Tage, wo ich mich abstoßend finde, wo ich denke, diese Körper vor, also dann gucke ich in den Spiegel. Also das muss ich jetzt sagen, das ist nur, wenn ich über mich, also wenn ich mich anschaue. Das ist nicht, dass ich das über jemand anderen denke. Aber dann gucke ich in den Spiegel und denke so, boah, ich bin so fett, ich bin so eklig, das ist so ekelhaft und so möchte ich gar nicht sein. Und wer will dich denn so angucken? Und dann stehe ich da und es geht nicht von alleine weg. Also deshalb hilft es mir auch immer, da von außen so ein bisschen objektive Meinungen zu bekommen, so realistische. Oder hier denkst du, ich habe da Muskeln abgebaut oder Muskeln aufgebaut, denkst du, ich bin muskulöser geworden oder so, weil meine eigene Körperwahrnehmung im Arsch ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich die jemals wieder ordentlich hintherapiert kriege, aber es ist dann so komplett verzerrt und das wird dann immer schlimmer, je länger man sich im Spiegel anstarrt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Selbstwahrnehmung, diese Körperliebe, deshalb folge ich da auch ganz verschiedenen Accounts auf Instagram, egal ob adipos, übergewichtig oder schlank, dünn, muskulös, die so eine Message, dieses Geposte und dieses Realistische, die das so ein bisschen teilen, wie man realistisch aussieht, wenn man einfach sitzt, dann hat man halt so ein kleines Röllchen, das ist halt so. Oder wenn ich Pose, Luft anhalte, mein Kreuz irgendwie und meine Brust rausstrecke, dann sehe ich so und so aus und das hilft meiner kaputten Körperwahrnehmung schon sehr.
Also ich kenne das auf jeden Fall und ich bin froh, dass du auch nochmal eingehakt hast an der Stelle, weil das Thema Tagesklinik, damit warst du ja sehr offen auch auf Twitter und hast es sehr gut dokumentiert, was ich unfassbar respekteinflößend fand, weil das ist ja auch ein Schritt, der nicht selbstverständlich ist, dass man damit so offen umgeht. Gab es da eigentlich einen bestimmten Auslöser dafür? War das im Rahmen deiner Therapie, dass du gesagt hast, Tagesklinik, diese Form vielleicht der Therapie ist für mich jetzt nochmal das Richtige. Was war da so der Hintergrund davon?
Also ich war nicht hauptsächlich da wegen der Essstörung, sondern einfach, weil ich in eine depressive Episode gerutscht bin. Also ich hatte sonst nie Probleme mit Depressionen, aber da war ich einfach in einer depressiven Episode, was dann teilweise auch, wo ich das Gefühl hatte, das wird lebensgefährlich, wenn das noch länger anhält. Und dann habe ich da mit meiner Therapeutin entschieden, diese Tagesklinik zu besuchen und es hat mir halt sehr geholfen, alles so ein bisschen entschleunigter zu betrachten und mir Zeit zu geben und mir Zeit zu lassen und auch Sachen für mich zu tun und nicht dauernd auf diese To-Do-Listen zu pochen. Und da gab es zum Beispiel auch etwas, das nennt sich Genusstraining. Da sind wir zu einem Hofladen gelaufen und haben dort Gebäck gekauft und Kuchen und dann sollten wir erstmal dieses Kuchenstück anschauen. So, dann guckt man sich das an und so, okay, da sind Streuseln, da ist so ein bisschen Obst, dann sollte man da dran riechen, an den verschiedenen Schichten auch. Und das klingt total ein bisschen abstrus, wenn ich das jetzt so erzähle, aber es war so, wow, okay, die Streuseln riechen anders als diese Johannisbeerschicht oder was das da war. Das macht man ja sonst nicht, aber es war sehr schön, weil Gerüche lösen ja auch sehr viel aus im Körper. Dann sollten wir dran lecken, um den Geschmack so ein bisschen aufzunehmen, weil auf der Zunge sind ja auch verschiedene Geschmacksrezeptoren und erst dann konnten wir es essen und also wenn wir wollten, also ich hätte es auch nicht essen müssen, aber alleine daran habe ich gemerkt, wie oft man im Alltag doch mal Sachen in sich reinschaufelt, einfach so, okay, jetzt ist Essenszeit, ich muss jetzt was essen oder ich habe Hunger, ich esse jetzt was sofort und dass man sich aber auch mal Zeit lassen kann und dieses Stück Kuchen dann zelebriert oder wenn man sich was Besonderes, Leckeres gekocht hat oder dass man mal nehmt euch mal Gewürze in die Hand, frische Gewürze, wenn ihr die zur Hand habt oder mal im Supermarkt oder so, und riecht einfach mal da dran. Also es ist auch so krass, mit was Gerüche so verknüpft sind. Zum Beispiel, wir haben dann an Thymian und Oregano gerochen und ich hatte sofort so eine leckere Pizzasoße im Kopf und dachte mir so, ach, so eine Pizza wär jetzt auch cool. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, dass ich... Klar, ich bin eine große Genießerin, was Essen angeht, aber dass ich mir das auch erlaube, auch im Alltag, dass ich dann mal den Moment habe, in dem ich besonders langsam esse und es besonders genieße und dass es nicht nur Zwang ist und auch nicht nur Kalorienaufnahme, sondern dass damit auch ein bisschen Self-Care, ein bisschen Selbstliebe verknüpft ist.
Ich glaube, und du kannst da gerne auch nochmal sagen, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, jeder Mensch, der sich gezwungen oder ungezwungen mehr als über das normale Maß hinaus mit seinem Körper beschäftigt, in welche Richtung auch immer, der ist immer anfällig für das, was du eben auch angesprochen hast, für diese verzerrte Selbstwahrnehmung. Und das wird leider gerade auch im Kraftsport eher schlimmer als besser, zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung. Je mehr du machst, desto weniger nimmst du an dir Veränderungen wahr. Das ist jetzt dann natürlich mehr in dem Bereich Muskelaufbau, aber man nimmt sich selbst komplett verzerrt wahr und das funktioniert aber auch, und das habe ich ja auch selber erlebt, in die Richtung Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme oder Fettabbau und so weiter. Ne? Also wenn du vorm Spiegel stehst, wie du es eben auch angesprochen hast, und du siehst dort einfach Polster, die gar nicht da sind, oder du denkst, du siehst da jetzt wirklich nur so einen unförmigen Teig vor dir, dabei ist es gar nicht so. Aber so nimmst du dich in dem Moment wahr. Und dann haben die wenigsten Leute haben da Verständnis dafür, weil sie es halt auch nicht kennen, weil jemand, der eben nicht diese Körperfixation hat, der nie gezwungen war oder selbst mal die Motivation hatte, sich eben mehr mit seinem Körper zu beschäftigen als, ja, was ziehe ich denn heute an, so ungefähr, der versteht sowas nicht. Und da ist mir damals immer ganz, ganz viel Unverständnis entgegengekommen. Und ich habe auch gemerkt, als ich selber um die 25 Kilo abgenommen hatte, das war so 2017, dass dann Leute, die vorher zu mir gesagt haben, du bist fett, zu mir kamen und sagen, Igitt, wieso bist denn du so dünn geworden? Bist du krank oder was?
Ja.
Na, also du auch so dieses, du kannst es den Leuten nicht recht machen. Wenn dich Leute fertig machen wollen, dann machen sie dich fertig, egal was ist. Und das kam dann auch relativ häufig, weil ich dann halt wirklich auch schon nahe am Untergewicht war für meine Größe. Ich hatte irgendwie auf 1 Meter, damals war ich ja auch schon so 1,90 Meter so ungefähr, und da hatte ich dann am Ende 68 Kilo, was halt schon sehr, sehr wenig ist. Und dann ging das eben wieder in die andere Richtung. Aber ich finde auch ganz, ganz toll, was du gesagt hast, dass du eben bei diesem, in dieser Tagesklinik, dass du auch wieder eine ganz, ganz andere Beziehung und ganz andere neue Ebenen zum Essen erkannt und erfahren hast. Weil, wie du sagst, so dieses genaue Beschäftigen, wie fühlt sich ein Gewürz an, wie riecht es, wie sieht es aus, wie schmeckt es auch auf der Zunge, was ist Essen eigentlich, Essen ist mehr als nur Kalorien und Energie. Ich finde, das müssten wahrscheinlich die meisten von uns machen, weil wir eben in einer Gesellschaft aufwachsen, die gar nicht zulässt, dass wir uns auf gesunde Art und Weise damit auseinandersetzen. Das ist gar nicht mehr möglich, weil wir so mit so vielen verschiedenen Eindrücken zugeballert werden, dass wir gar nicht selber entscheiden können, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Man schwankt dann immer, dann sieht man das Vorbild, und du wirst einfach zugeblasen mit so vielen verschiedenen und teilweise komplett gegensätzlichen Aussagen, dass du selber ja wirklich nur dann wieder die Möglichkeit hast, einen Zugang dazu zu bekommen, wenn du dich eben am besten vielleicht noch mit Hilfe wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigst und auch auf gesunde Art und Weise mit dem Thema beschäftigst. Und durch diese Tagesklinik jetzt, das würde mich jetzt noch interessieren, hast du dann jetzt auch nochmal eine Veränderung bemerkt in deinem eigenen Umgang mit Essen und mit dir selber? Also ganz konkret vielleicht an einem Beispiel, dass du das festmachen könntest, wenn du dir jetzt zum Beispiel was zu essen machst oder wenn du jetzt eben Sport machst, dass du jetzt, wie du gerade gesagt hast, eben auch mal für dich selber akzeptieren kannst, es war jetzt halt heute mal ein Tag, ich habe mich kaum bewegt, ich habe vielleicht dieses oder jenes gegessen und das ist okay so.
Ja, also es ist nicht direkt, dass ich jetzt was an meinem Umgang mit Essen oder mit Sport ausmachen könnte, sondern eine Ebene höher, so dieses, was geht in meinem Kopf vor, wie liebevoll bin ich zu mir selbst, wie freundlich bin ich zu mir, behandle ich mich selbst wie eine Freundin oder bin ich mein eigener Feind, so nach dem Motto, also man kennt es ja selber, seinen Freunden spricht man gut zu und ist supportive und bietet Unterstützung und je nachdem, was halt gefragt ist und zu sich selbst ist man immer so streng und auch so böse und gemein, was man, also das ist auch immer etwas, das versuche ich mir auch immer so vor Augen zu führen, warum bin ich so zu mir? Also jetzt bin ich nicht mehr Mobbing ausgesetzt, warum mobbe ich mich jetzt selber? Was soll das? Warum? Und das so ein bisschen zu realisieren und daran zu arbeiten, das war so mit eins der größten Sachen, so ein bisschen auch den Stress rauszunehmen, zu erkennen, dass mein Selbstwert nicht mit meinem Körper verknüpft ist und dass es vielleicht auch nicht daran lag, dass ich jetzt weniger wiege, sondern vielleicht auch, wie ich mehr mit meinem Körper umgehe, wie, was für eine Ausstrahlung ich habe, was für eine Aura, so, dass das auch so ein bisschen beeinflusst, wie die Menschen mit mir umgehen und dass es nicht einfach nur mein purer Körper ist, sondern auch, wie ich den halt trage. Und wahrscheinlich hätte ich so eine Ausstrahlung auch haben können, als ich übergewichtig war und wahrscheinlich, vielleicht hätte ich da auch andere Reaktionen erfahren. Aber es war halt immer alles sehr und ist teilweise auch noch so ein bisschen von Hass geprägt. So, warum kann ich nicht so sein wie die und die Person? Man will sich immer sehr viel vergleichen. Und vor allem bei Körper und beim Körper und beim Essen. Klar, wir nehmen alle Kalorien zu uns. Diese Zahlen, die ändern sich nicht, egal wer die zu sich führt. Aber es gibt halt wirklich Menschen, die haben dann einen schnelleren Stoffwechsel, die vertragen das und das besser, die können das und das schneller abbauen oder so. Das ist so hochkomplex und das kann man als normaler Mensch eigentlich gar nicht, als Laie sowieso nicht irgendwie wirklich verstehen und selbst Experten widersprechen sich da dauernd in irgendwelchen Studien. Und da finde ich, ist es, glaube ich, wichtig, so den Weg zu finden. Ich werde nie Spindeldürr sein, ich werde nie Pamela Reif-Apps haben, weil ich einfach A, nicht den Bock habe, so viel zu trainieren, B, wahrscheinlich auch nicht die Veranlagungen. Also wenn man sich ihre Familie anguckt, die sind halt alle so, so durchtrainiert und haben so einen schlanken Körperbau und so. Und so werde ich nie sein und das muss ich auch akzeptieren, genauso wie Pamela Reif niemals ich sein kann oder irgendein anderer Influencer oder irgendwer auf der Straße. Und jeder auch, jetzt habe ich so oft ihren Namen gesagt, aber jeder, wie ich schon mal gesagt habe, jeder Influencer hat wahrscheinlich auch Problemzonen oder Stellen, mit denen er oder sie nicht zufrieden ist. Und ja, genau, ich weiß jetzt gar nicht, auf was ich hinaus wollte, aber das war es erstmal von mir.
Ja, ich zensiere dann natürlich den Namen die ganze Zeit. Wir wollen ja nicht verklagt werden, ne? Von
Ja.
Nein, Quatsch. Nein, alles gut. Nee, klar, ich meine, Leute wie Pamela Reif werden ja oft zum Vorbild genommen und die haben meistens die größten Probleme. Wenn man sich mal anschaut jetzt, was auch Sophia Thiel durchgemacht hat und immer noch durchmacht, sie ist halt wirklich von der ganzen Industrie kaputt gemacht worden und es ist halt eine Industrie und auch eine Pamela Reif sieht nicht so aus, wie sie in den Videos rüberkommt im echten Leben. Also wenn man die Leute mal in echt trifft, das ist auch wirklich immer so ein Eye-Opener und das hat mir damals ganz viel geholfen. Ich weiß gar nicht, wann es war, mal auf der FIBO, also der Fitness- und Bodybuilding-Messe, 2007 oder 2008 muss es gewesen sein. Und da habe ich auch etliche BodybuilderInnen getroffen im echten Leben und natürlich sehen die immer noch krass aus. Aber wenn du dann die Bilder mit dem echten Leben vergleichst, dann merkst du erstmal, wie viel da getrickst ist. Also da steckt weit mehr dahinter als nur viel Training, viel Ernährung und ich bin perfekt, sondern da geht es um Beleuchtung, da geht es um entsprechende Diät vor Fotoshootings, da geht es um entsprechende Schminke, da geht es um entsprechende Bräunung, also so Tanning Cream oder eben auch Solariumsbräune, die dann das Ganze nochmal mehr zur Optik bringt. Und das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz eigener Zweig an Themen, die man da behandeln kann.
Ja.
Aber ich finde, der Satz, sei lieb zu dir und behandle dich so, wie du eben deine beste Freundin oder deinen besten Freund behandeln würdest, ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht beschreiben, weil da sollte man irgendwie immer hinstreben und da wollen wir auch alle hinkommen, dass wir eben so zu uns sind, wie wir auch zu unseren Freunden oder Freundinnen wären. Und wenn du das in der Tagesklinik lernst. Ich glaube, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Und das hat ja dann auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche, wie eben dann, wie du auch zum Beispiel mit dem Thema Ernährung umgehst und wie du eben auch mit dem Sport umgehst. Und da hattest du letztes Mal, das weiß ich noch, bei unserem ersten Gespräch zu mir gesagt, dass es dir ganz, ganz schwer fällt im Moment, weil da die Fitnessstudios zu waren aufgrund der Pandemie. Und du gesagt hast, du brauchst diese Motivation im Fitnessstudio oder du möchtest auf jeden Fall auch wieder dort trainieren, wenn es wieder möglich ist. Jetzt geht's ja wieder. Berichte doch noch mal kurz darüber. Wie ist da so dein Weg gewesen bisher, seit dem letzten Gespräch auch?
Also um nochmal darauf zurückzukommen, ich war damals einmal im Fitnesscenter, das war so 2015, aber das war irgendwie, es hat mir nicht so gefallen, das war irgendwie nicht so mein Studio. Und dann habe ich mich jetzt 2020, ja, da habe ich mich dann angemeldet für das Fitnessstudio. Es war für mich auch sehr wichtig, dass es keine Kette ist, sondern ein kleineres Studio, ein familiäreres Studio, wo die Leute mir auch zusagen, also wo man nicht irgendwie die übelsten Pumper vorm Spiegel hat, die da ihr Spiegelbild anschreien oder irgendwelche Menschen, die einem hinterherglotzen oder so. Das war mir sehr wichtig, dass da alles so stimmt, die Atmosphäre und auch die Leute da, die da immer so regelmäßig kommen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Fitnessstudio. Das ist echt toll, auch die Leute, die da arbeiten und da bekomme ich auch, also Körpermessung wird da auch durchgeführt, aber aktuell hat die, glaube ich, irgendwie einen kleinen Knacks, diese Körperwaage, aber die kriegen die auch nicht wirklich repariert, weil die ist so riesig und ach, keine Ahnung. Aber das hat mir sehr geholfen, dass ich da noch mal mehr Zahlen hatte als nur mein Gewicht, weil Gewicht schwankt, Gewicht sagt eigentlich gar nichts aus. Also da wird ja nicht unterschieden, hast du Darminhalt, sind das Wassereinlagerungen, stehst du vor deiner Periode, hast du gerade deine Periode, hast du Stress, hast du da, hast du dies, das siehst du ja alles nicht, das ist ja einfach nur eine bloße Zahl. Und dann nochmal dieses aufgeschlüsselt zu bekommen, so und so viel Fettanteil und so viel viszerales Fett, also wie viel Fett um deine Organe hast du, das hat mir sehr geholfen, weil ich nämlich realisiert habe, ich kann nicht weiter abnehmen mit meiner Liebe zum Essen. Und so, und auch meiner, sagen wir mal, nicht so vorhandenen Selbstbeherrschung manchmal, kann ich nicht dünner werden. Und das zu realisieren und mir dann zu sagen, okay, ich kann nicht dünner werden, aber ich kann jetzt Muskeln aufbauen. Weil ich war zwar dünn, aber ich hatte keine Muskeln. Mein Bauch war zwar sehr flach, aber das ist mir vorhin klar geworden, der war vielleicht nicht flach, sondern er war vielleicht einfach eingefallen, weil ich einfach immer zu wenig gegessen habe, weil vor allem das Unterbauchfett ist für Frauen sehr, sehr wichtig, das will ich hier auch nochmal sagen, beziehungsweise generell für Menstruierende, weil das schützt die Gebärmutter, es schützt einfach deine Organe und das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Fett existiert und wenn man da, ich sag schon wieder Influencer, wenn man da irgendwelche Influencer sieht, oh, die hat so einen schönen flachen Bauch. Tja, und dann erzählt sie in der fünften Story, dass ihre Periode seit 3-4 Monaten ausbleibt, einfach weil ihr Hormonhaushalt durch dieses niedrige Körperfett einfach total kaputt ist. Und das zu realisieren, das versuche ich immer noch, mir zu sagen, es ist okay, ich habe was gegessen. Klar dehnt sich der Magen aus, klar ist das jetzt nicht flach und dass das auch wichtig ist für meinen Körper und dass mein Körper mich ja dadurch schützen will, das war sehr wichtig, das zu realisieren. Und dann aber auch, dass ich mir eigentlich ganz gut gefalle mit Muskeln, dass ich mehr Sachen hochheben kann, dass ich stärker bin, dass man, wenn ich vorm Spiegel stehe, dass man Ansätze von Baby-Apps sieht und von Muskeln, dass meine Arme muskulöser werden. Klar, jetzt habe ich teilweise Klamotten, wo mir die Ärmel zu eng sind, und dann ist das auch schwierig, mir klarzumachen, dass das jetzt nicht ist, weil ich jetzt zugenommen habe und Fett nur an den Armen zugelegt habe, sondern einfach, weil ich muskulöser geworden bin, weil da ein Muskel ist, der sich ausgedehnt hat. Und das, also dieser Schritt, ich möchte jetzt Muskelmasse aufbauen und ich nehme dafür in Kauf, dass ich wieder mehr wiegen werde, das war schon sehr krass und da bin ich auch stolz drauf und ich habe dann auch die Waage verbannt, also ich wiege mich eigentlich nicht mehr, weil ich weiß, dass ich mehr wiege und dass das okay ist, weil Muskeln wiegen mehr und das ist in Ordnung für mich und ja, genau, du wolltest eigentlich was zu meinem Werdegang im Fitnesscenter wissen, genau, ich gehe zweimal die Woche und mache ein Full-Body-Workout, möchte aber dieses Jahr splitten und 3 bis 4 Mal die Woche gehen, also je nachdem, wie ich es schaffe. Weil dieser Full-Body, wo ich alle Muskelgruppen versuche anzusprechen, das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch mit Aufwärmen und dann Dehnen am Ende. Dehnen ist sehr wichtig. Vergesst Dehnen nicht, wenn ihr ins Fitnesscenter geht. Und dann zu Hause duschen und so, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Und ich arbeite ja auch Vollzeit und das packe ich nicht öfters in der Woche in so Stunden, also in diesem Zeitpensum. Deshalb werde ich splitten. Da kriege ich dann einen Plan gemacht von meiner Trainerin. Und dann werde ich auch öfters gehen, einfach weil ich diesen Sommer irgendwie Lust habe, ein bisschen definierter auszusehen. Und ich habe dieses große Ziel, dass ich mir einen Bikini kaufen möchte und den auch selbstbewusst und offen tragen möchte. Und an dem Punkt bin ich noch nicht, aber ich hoffe, dass ich an den Punkt komme. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ziel. Und als die Fitnesscenter zu hatten während der Pandemie, als wir da auch die letzte Episode, sagen wir mal, aufgenommen hatten. Das war schon hart, weil ich keine Gewichte zu Hause hatte. Das heißt, ich habe nur mit Eigengewicht trainiert und da sind natürlich sehr viele von den Muskeln zurückgegangen, die ich da während der Zeit, als das aufhatte, aufgebaut habe. Aber wir haben ja diese Muscle Memory, die existiert ja wirklich und dadurch konnte ich die Muskeln dann auch relativ schnell wieder aufbauen. Und ja, wenn sie jetzt doch mal zumachen sollten, würde ich auf jeden Fall wieder Gewichte mit nach Hause nehmen, weil die verleihen dann auch Gewichte, weil ich das einfach mit Gewichten einfacher finde, die Muskeln zu halten und Sport zu treiben.
Also ich glaube auch vieles, das habe ich auch bei mir gemerkt, vieles ist auch Muskelvolumen, genauso wie beim Körpergewicht viel auch auf Darminhalt eben und Wassereinlagerungen zurückzuführen ist, ist beim Muskel auch oftmals gar nicht so sehr, dass der Muskel sich wirklich abbaut, weil es dauert echt lang, wenn du mal was aufgebaut hast und dich einigermaßen so ernährst, dass du die Muskelmasse auch hältst, dann braucht es trotz mangelndem Trainings immer sehr, sehr lang, bis die Muskeln weggehen, aber die verlieren halt sehr, sehr schnell an Volumen. Weil dieser Pump, den du ja hast, wenn du dich regelmäßig betätigst in die Richtung, der geht dann weg. Aber natürlich, klar, man denkt dann natürlich, ich habe jetzt Wunder wie abgenommen und jetzt muss ich das wieder aufbauen. Aber ich finde es vor allem gut, dass du gesagt hast, du hast ja am Anfang bewusst auch das Fitnessstudio ausgewählt. Du hast dir keine große Kette gesucht, sondern eher ein kleines Studio. Da muss man natürlich auch mal gucken, ob das in den lokalen Gegebenheiten bei den ZuhörerInnen dann so möglich ist. Aber würdest du auch sagen, dass das auch dazu beitragen kann, dass man dann häufiger geht, beziehungsweise dass man sich dann wohler fühlt, wenn man eben in ein Fitnessstudio geht, bei dem von Haus aus eher Menschen sind, wo man sagt, da fühle ich mich insgesamt wohler, weniger, wie du sagst, Pumper oder so Poser, sondern mehr halt Leute, die eben auch dorthin gehen, um für sich was zu erreichen und nicht irgendwie, um in erster Linie mit anderen zu interagieren, wie auch immer.
Also ich hatte jetzt in der Zeit, war ich einmal mit einer Freundin, als sie mich besucht hatte, waren wir gemeinsam im John Reed. Also das ist auch so eine größere Kette, die ist sehr, sehr hip. Also da läuft ganz laut Musik, da stehen überall irgendwie Ledercouches und Bücherregale und irgendwelche Statuen. Also es ist ganz crazy, wenn du da reingehst und auch über mehrere Stockwerke. Und da habe ich gemerkt, dass die Leute, also die sind mir jetzt nicht wirklich negativ aufgefallen, aber ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe, mich zu vergleichen, weil da waren halt auch sehr viele in meinem Alter, sehr viele Frauen und dann ging es los, okay, die hat schon krassere Bauchmuskeln als ich und bei der sieht das viel besser aus und so. Und in dem Studio, wo ich aktuell bin, ist es einfach so breit gemischt von den Altersklassen auch und was die Leute auch erreichen wollen und so, dass ich nie so einen Druck von außen verspüre und auch die Mitarbeiter sind total freundlich und manchmal kommen, also da gibt es zum Beispiel einen, der kommt manchmal zu dir, wenn er sieht, du machst die Übung falsch und fragt dann erstmal freundlich nach, ob er dir das nochmal richtig zeigen darf, weil er gesehen hat, du machst es nicht ganz korrekt und so kannst du bessere Ergebnisse erzielen und die sind da einfach alle total offen und freundlich. Das ist natürlich auch teurer als so eine Kette und das muss man das muss man da auch in seine Kalkulation mit einbeziehen. Also nur weil ich sage, sucht euch ein kleines Studio. Also das ist teurer und viele werden da vielleicht auch gar nicht das Geld für haben. Aber für mich war es halt gut investiertes Geld und vor allem, weil es Geld ist, sorgt es dafür, dass ich hingehe. Also dass ich mich motiviere, dass ich sonntags aufstehe und direkt zur Öffnung davor stehe, weil ich halt weiß, ich investiere da Geld. Und wenn ich nicht gerade krank bin oder verhindert, weil, keine Ahnung, ich habe ein neues Tattoo bekommen und darf keinen Sport machen, versuche ich immer hinzugehen, weil ich das Geld einfach nicht ins Leere laufen lassen möchte.
Okay, vielleicht noch als abschließende Frage zum Thema Fitnessstudio. Hast du jetzt an dem Punkt, an dem du jetzt bist, hast du Tipps für NeueinsteigerInnen, die jetzt vielleicht auch gesagt haben, ich möchte jetzt gerne mit dem Training anfangen, aber ich habe eben Vorbehalte aufgrund des Klientels oder ich habe Angst, dass ich vielleicht irgendwie in eine gewisse Richtung dann gehe, körperformtechnisch, die ich mir jetzt so nicht wünsche. Gibt es irgendwas, was du solchen Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
Also, soweit ich weiß, bietet fast jedes Fitnesscenter, egal ob Kette oder kleines Fitnesscenter, ein Probetraining an, dass man hingehen kann und dann kann man auch dort den Trainern sagen, was man möchte, was man erreichen möchte, vielleicht auch, was man nicht möchte. Und auch diese Angst, die hatte ich ganz kurz, hatte ich die auch so, oh, ich möchte ja eigentlich nicht wie eine Bodybuilderin aussehen, aber das ist ja auch vollkommener Quatsch, weil die Menschen, die Bodybuilding betreiben, die stecken ja so unheimlich viel Zeit da rein. Also um so eine krasse Masse an Gewicht und Muskelmasse aufzubauen, müsste man so viel trainieren. Das schafft man normalerweise einfach nicht, wenn man das nur so ein bisschen hobbymäßig machen möchte. Also da möchte ich auch gerne die Angst so ein bisschen nehmen, dass man dann, weiß ich nicht, wie Hulk aussieht. Also manche würden das vielleicht gerne, aber das dauert echt. Also da kannst du, glaube ich, sogar noch mehr dazu sagen, weil du ja auch richtig da in der Thematik von dem krassen Muskelaufbau drinne bist. Aber das, was ich eigentlich gemacht habe, war meinen schlanken, unmuskulösen Körper einfach mal ein bisschen mit Muskeln zu füttern. Einfach, dass ich mehr heben konnte und dass es nicht so peinlich war, dass ich da nicht so viel tragen konnte. Und ja, und das kann man auch sehr gut erreichen. Also vor allem am Anfang, wenn man generell schon wenig Muskelmasse hat, dann wird das Training, so wie ich das erlebt habe, schon sehr schnell Erfolge erzielen. Und man kann dann auch sein Gewicht steigern. Und das ist auch ein echt tolles Gefühl. Aber man sollte sich auch wirklich keinen Stress machen und vielleicht auch nicht übernehmen. Also ihr habt gehört, ich gehe zweimal die Woche. Man muss nicht 5 oder 6 Mal die Woche gehen. Wenn man das möchte, dann ist es in Ordnung. Aber selbst 2-mal die Woche ist besser als kein Mal. Und der Körper wird es einem normalerweise danken, weil man dann wirklich leistungsfähiger ist und mehr Sachen hochheben kann.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Mehr Sachen hochheben und schwerere Sachen hochheben.
Wasserflaschen.
Wasserflaschen, genau. Oder eben auch Menschen, die einem unliebsam sind, einfach mal wegwerfen in hohem Bogen. Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft, zu muskulös zu werden. Also zum Hulk bin ich noch nicht geworden, hoffentlich. Also glaube ich zumindest. Das war natürlich auch immer Ansichtssache. Aber ja, du hast natürlich völlig recht. Man wird nicht einfach von heute auf morgen jetzt zum Arnold oder zur Surprise oder so. Kleiner Wink an die Leute, die kennen, Surprise. Aber ich denke auch, wenn man trainiert, wenn man im Fitnessstudio eben sich anmeldet und da was für sich tut, dann kann man da ganz, ganz viel machen, ohne jetzt massiv auf Muskelaufbau das Ganze hinzudrehen. Und Krafttraining ist in jeder Hinsicht positiv, wenn man es eben nicht übertreibt, beziehungsweise wenn man nicht in bestimmte Gefilde abrutscht, dann ist es definitiv was ganz, ganz Tolles für den Körper auch. Liebe Miri, jetzt haben wir ganz, ganz viele Themen angeschnitten, auch über die hinaus, die ich schon wusste, dass wir anschneiden würden, über die wir vielleicht auch nochmal in einer gesonderten Folge sprechen können. Für die Folge zum Abschluss jetzt erstmal, gibt es noch was du loswerden möchtest? Du hast natürlich als Gästin das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben willst?
Ach, ich würde euch am liebsten allen einen großen Topf voll Selbstliebe geben, aus dem ihr schöpfen könnt, weil es ist einfach wichtig, dass man auch seinen eigenen Weg findet. Also ich kann hier das erzählen, dann erzählt jemand anderes, was der Person geholfen hat. Ihr müsst da vielleicht einen Weg finden. Für mich war der Weg abzunehmen. Vielleicht ist es für euch ein anderer Weg. Vielleicht habt ihr da andere Ziele oder vielleicht auch gar keine Ziele. Das ist auch in Ordnung. Ja, also einfach, ich möchte euch gerne ein bisschen Positivität mitgeben und ich bin auch offen für Fragen. Also wenn ihr Fragen an mich habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich beantworte die auch gerne. Und sonst möchte ich mich einfach dafür bedanken, dass ich hier diesen Raum hatte, einfach mal drauf loszuplappern, was denn bei mir so los ist, weil ich glaube, vieles, das ist ja bei jeder Person so, man sieht es mir vermutlich nicht an, man sieht es Person X nicht an, und da einfach mal so mehr Einblicke zu bekommen und vielleicht auch zu realisieren, so, okay, bei mir hatte mal jemand geschrieben, ach du, du kannst doch essen, was du willst, und aber das, dass da auch viel innerer Kampf dahinter steckt, dass man nie weiß, was die andere Person durchlebt. Das ist sehr wichtig. Das sollte man sich auch immer vor Augen führen und nicht einfach irgendwie über andere urteilen, sondern vielleicht lieber mal in den Diskurs gehen, wenn die andere Person das möchte, und Gespräche starten und ein bisschen sich selber weiterbilden, wenn man das möchte. Und ja, genau. Dann danke an euch Zuhörer und auch danke an dich, Dominik, und auch an das ganze Couch Tomatoes Team, und dass ich hier dabei sein durfte, und es hat echt viel Spaß gemacht.
Mir auch auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du bei uns gastiert hast. Ich werde es auch an die ganzen 400 Leute, die natürlich in unserem riesigen Team mit dabei sind, werde ich den Dank auf jeden Fall weiterleiten. Genau, wir werden auch natürlich deine sämtlichen Socials verlinken in dem Blogpost auf Podigy. Wir werden natürlich auch nochmal Twitter, Instagram und so weiter, das wird alles dann nochmal ankommen. Also wenn ihr Miri schreiben möchtet, dann gerne über die üblichen Kanäle. Und ansonsten, vielleicht hören wir sie ja bald wieder hier. Bis dahin sage ich schon mal Dankeschön, tschüss, Servus und bis bald. Macht's gut.
Tschüss. Couch Tomatoes.